NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Oktober 1907. Der Geburtstag von Emilie Schindler, Ehefrau von Oskar Schindler.
Ihr Lächeln hat Emilie Schindler bis an ihr Lebensende nicht verloren. Ihr Hab und Gut allerdings schon lange. Nur eine Tasche mit Wäsche und wenigen persönlichen Dingen sind der 93-Jährigen geblieben.
Wenn ich sterbe, dann nehme ich die mit. Nehme ich unter den Arm und gehe.
Über 50 Jahre hat Oskar Schindlers Witwe in Argentinien gelebt, meist unbeachtet. Als sie im Sommer 2001 nach Deutschland zurückkehrt, ist sie eine alte Dame. Das Haar schlohweiß, das Gesicht von Falten durchzogen, an Händen und Fingern Arthrose. Ältere Fotos zeigen eine attraktive und freudenstrahlende Brünette.
Ich hab gut ausgeschaut.
Sie lacht, ihr Blick wirkt immer noch schelmisch. Doch aus der starken Frau, die zusammen mit ihrem Mann Oskar 1300 Juden vor dem Holocaust rettete, ist ein winziges Persönchen geworden. In sich zusammengesunken sitzt Emilie Schindler im Rollstuhl. Sie wird von ihrer Biografin Erika Rosenberg begleitet.
Frau Schindler benötigt auch Zuwendung, wie jeder Mensch auf der Welt.
Die letzten Jahre wird Emilie Schindler im Altersheim betreut, nachdem sie sich bei einem Sturz die Hüfte gebrochen hat.
Mein Gott, einmal muss man sterben. Ich bin so eingestellt. Wenn ich dann sterben soll, dann gehe ich.
Der Tod macht ihr keine Angst. Schließlich hat sie fast alles verloren, als sie Anfang Oktober 2001 in Strausberg bei Berlin an den Folgen eines Schlaganfalls stirbt. Das Ende einer tragischen Biografie, die Erika Rosenberg in ihrem Buch »Ich, Emilie Schindler« nacherzählt.
Die lebte völlig vergessen von der Öffentlichkeit, von den Überlebenden in einer kleinen Staatsvilla von Buenos Aires. Völlig ignoriert und auch in großer Armut.
Im Sommer 1990 beginnt Erika Rosenberg mit den Recherchen zu Emilie Schindler. Peu à peu macht sie die Öffentlichkeit auf die vergessene Heldin aufmerksam, die einen beträchtlichen Anteil an der Rettung der Juden auf der berühmt gewordenen sogenannten Schindlers Liste hat. Sie bekommt von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem die Auszeichnung Gerechte unter den Völkern, viele Jahre nach ihrem Mann Oskar Schindler.
Ich habe nicht als Heldin das getan, ich habe es als Mensch getan. Und die fühlen gar nichts dabei, wenn sie sagen Heldin.
Die Frau Schindler hatte so einen Charakter, sie hat sich ja nie im Leben beklagt.
Am 22. Oktober 1907, heute vor 110 Jahren, kommt Emilie Schindler im mährischen Altmolletein als Emilie Pelzel zur Welt. Ihre Eltern besitzen einen großen Gutshof, auf dem sie zusammen mit ihrem älteren Bruder aufwächst. In einer Klosterschule erhält sie eine streng katholische Erziehung, die ihr Leben prägt. Oskar Schindler ist ein paar Monate jünger als sie und stammt ebenfalls aus Mähren. Nach der Schule macht er im Betrieb seines Vaters eine Lehre. Anschließend versucht er sich als Maschinenbauer, bevor er seinen Wehrdienst in der tschechischen Armee in Emilies Heimatstadt Altmolletein absolviert. Eines Tages lernt er die Gutstochter kennen.
Sie hat sich in den Mann verliebt. Der war sehr offen, sehr sympathisch, gut aussehen.
Ihre Eltern halten Oskar Schindler eher für einen Halotri und sind gegen die Beziehung. Dennoch heiraten die beiden im März 1927, nur wenige Monate nach dem Kennenlernen. Von Emilies Eltern erhält Oskar Schindler eine Mitgift von 100.000 tschechischen Kronen, was heute in etwa der Kaufkraft von 300.000 Euro entspricht.
Das war ein Startkapital für eigenes Leben. Der hat also wirklich dieses Geld verprasst. Emilie hat viel drunter gelitten. Und also sie hatte sich nicht so getraut, ihren Eltern davon zu erzählen.
Das Paar erhält weitere Finanzspritzen. Oskar kauft sich ein teures Auto, genießt das Leben und hat Affären.
Das war nicht so leicht, mein Lieber.
Als sudetendeutscher Nationalist wird er 1935 in der Tschechoslowakei Agent für den Geheimdienst der deutschen Wehrmacht. Seine Aufgabe: Zusammen mit anderen soll er den Konflikt der Sudetendeutschen mit der Tschechoslowakei schüren. Adolf Hitler will mit diesem Szenario der Weltöffentlichkeit einen Vorwand liefern, um das Sudetenland dem Deutschen Reich einzuverleiben.
Es ist die letzte territoriale Forderung, die ich in Europa zu stellen habe. Aber es ist die Forderung, von der ich nicht abgehe.
Im September 1938 droht Hitler den Tschechen und Staatspräsident Edvard Beneš mit Krieg.
Er hat jetzt in seiner Hand Frieden oder Krieg. Er wird dieses Angebot jetzt akzeptieren und den Deutschen endlich die Freiheit geben. Oder wir werden diese Freiheit uns jetzt holen.
Beneš lenkt ein. Die Schutzmächte der Tschechoslowakei, Frankreich und Großbritannien, glauben ebenfalls, dass das Münchner Abkommen den Frieden in Europa sichert. Hitler hat freie Hand für den Anschluss des Sudetenlands. Die Wehrmacht wird beim Einmarsch am 1. Oktober 1938 jubelnd empfangen. Oskar Schindler tritt sogleich in die NSDAP ein. Seine konspirative Kampfeinheit soll künftig an der tschechoslowakisch-polnischen Grenze Unruhe stiften. Nachdem Hitler am 1. September 1939 Polen überfallen hat, wird Schindler nach Krakau geschickt. Er soll dort interessante Betriebe militärisch sichern. Eine stillgelegte Emaille-Fabrik sieht er als willkommene Gelegenheit, den Auftrag auch für die eigenen Zwecke zu nutzen. Er pachte die Fabrik und lässt von Zwangsarbeitern Geschirr und Besteck herstellen.
Ich wollte ihn nicht beeinflussen, weil jeder Mensch soll wissen, was er tut. Mein Mann war, wie er war. Er hat das getan, was er tun konnte.
Oskar Schindlers Masterplan ist, das gesamte Gelände mit allen Gebäuden zu kaufen. Mit dem Geld und der Unterstützung der jüdischen Zwangsarbeiter.
Also Sie haben kein Geld.
Tja, nicht so viel Geld. Kennen Sie vielleicht jemanden? Juden. Ja, Investoren. Sie haben doch sicher Kontakt zu jüdischen Geschäftskreisen.
Geschäftskreise? Juden dürfen keine Geschäfte mehr besitzen. Deshalb steht ja dieses unter Zwangsverwaltung.
Sie wären auch kein Eigentümer. Es würde mir gehören.
Als Besitzer bieten sich Oskar Schindler mehr Möglichkeiten, die ihm als Pächter fehlen. Den Betrieb zu vergrößern und neben Emaille-Waren auch noch andere Dinge herzustellen. Doch dafür braucht er die Zustimmung der Verantwortlichen.
Für jede Genehmigung musste er viel Bestechungsgeld zahlen. Die Nazis waren unheimlich korrupt.
Zu Oskar Schindlers doppelbötigem Plan gehört, dass er neben Emaille-Waren noch Granaten und Patronenhülsen produzieren will. Für die jüdischen Zwangsarbeiter lässt er auf dem Fabrikgelände Baracken bauen. Schindler besitzt als einziger Fabrikant im Deutschen Reich dieses Privileg.
Gegen den Strom zu schwimmen, am manchmal etwas zu tun, was nicht aktuell ist und was suspekt erscheint. Wenn man im Herzen hier drin glaubt, es ist richtig, soll man es tun.
Als auf der Wannsee-Konferenz 1942 die Endlösung beschlossen wird, weiß Schindler, dass die Juden bei ihm sicherer sind als im Straflager.
Die Verfolgung der jüdischen Menschen haben in ihren Grausamkeiten eine allmähliche Steigerung genommen. Und ein denkender Mensch, der musste einfach helfen. Es war keine andere Möglichkeit.
Als im Januar 1944 die Rote Armee nach Westen vorrückt, soll der Rüstungsbetrieb von Krakau ins Rheinland oder an den Bodensee verlegt werden. Emilie und Oskar Schindler lehnen das ab. Historiker Harald Zintel.
Diese Umstellung von der Emaille-Warenfabrik auf eine Waffenfabrik war erwiesenermaßen der einzige Weg. Denn wenn die Zivilproduktion im Mittelpunkt gestanden hätte oder die nicht-militärische, dann wäre diese Fabrik geschlossen worden. Mit dem klar sich abzeichnenden Schicksal aller Zwangsarbeiter, Exekution, KZ-Haft.
Die Rüstungsfabrik wird ins böhmische Brünnlitz verlegt. Dem Wirtschaftshauptverwaltungsamt der SS muss Oskar Schindler jedoch eine Namensliste der Juden vorlegen, die mitkommen sollen. Schindlers Liste.
Diese Liste ist das Leben.
und rundherum, um ihre Ränder ist das Verderben.
Schindlers Liste heißt bereits das Buch des australischen Schriftstellers Thomas Kinelli aus dem Jahr 1982. Doch erst Regisseur Steven Spielberg macht die Geschichte 1993 berühmt, sagt Historiker Zintel.
Ohne Spielbergs Film würde sich nur eine ganz eng begrenzte, fachlich interessierte Öffentlichkeit überhaupt für Oskar Schindler interessieren. Also Spielberg hat die Rettungstaten der Schindlers konzentriert auf Oskar einer Weltöffentlichkeit überhaupt erst vorgestellt.
Weder Kinellis Buch noch der mit 7 Oscars ausgezeichnete Film Spielbergs würdigen Emilie Schindlers Anteil an der Rettung der Juden angemessen. Erika Rosenberg.
Zum Schluss hat das Leben von 300 Juden gerettet. Das war so Januar 1945. Da kam um 5 Uhr morgens also ein Transport und der Fahrer sagte, Frau Schindler, wenn Sie also diese Juden nicht übernehmen, das also muss ich Sie auf der Stelle erschießen. Und Oskar Schindler befand sich in Krakau zur Zeit. Und sie hat gehandelt und hat sie alle gerettet. Wo steht das? Nirgendwo.
Nach Kriegsende fliehen die Schindlers mit einigen ehemaligen Arbeitern eilig nach Westen. Die Rote Armee hätte die Rüstungsfabrikanten als Kriegsverbrecher verhaftet.
Wir sind in der Nacht weg. Die Russen waren um 8 Uhr früh schon dort. Das war ein Vergnügen, das Reisen. Zu Fuß, mit Pferden, mit Auto. Da mussten wir weg und mussten schauen, dass wir auf der amerikanischen Front kommen.
Emilie und Oskar Schindler gehen nach Regensburg, wo sie 4 Jahre leben. Aber zu Hause fühlen sie sich nicht.
Sie konnten überhaupt keinen Fuß fassen in Deutschland in der Zeit. Sie waren Vertriebene. Und also noch dazu, also er war auch mehr oder weniger so eine Art Verräter für viele ehemalige Nazi-Bonzen, die noch also mal in Deutschland waren.
Im Herbst 1949 gehen Oskar und Emilie Schindler in Genua an Bord der MS Genova. In Argentinien wollen sie mit der finanziellen Unterstützung einer jüdischen Organisation einen Neuanfang wagen. Doch der Versuch, eine Tierzucht aufzubauen, geht schief. 1957 reist Oskar zurück nach Deutschland, um dort seine finanziellen Ansprüche nach dem Lastenausgleichsgesetz geltend zu machen. Er kehrt nie wieder nach Argentinien zurück. Erst 1968 bekommt er eine Entschädigung in Höhe von 153.000 D-Mark.
Aber er hat mir kein Geld geschickt. Er hat mit seinen Weibern da drum gefahren. Was hat ihm das geholfen? Sich vertrunken. Und mit seinen Weibern ist gestorben.
Hä? Oskar Schindler stirbt 1974 in Deutschland. In Jerusalem ist er begraben. Emilie Schindler verbringt bis auf die letzten Monate ihr gesamtes Leben in Argentinien. Viele Jahre lebt sie bei Buenos Aires in einem kleinen Häuschen und von Spenden jüdischer Organisationen. Ein hartes Leben. Immerhin wird die Öffentlichkeit 1993 durch Steven Spielbergs Film Schindlers Liste auch auf Emilie Schindler aufmerksam. In der Schlussszene besuchen alle geretteten und noch lebenden Juden Oskar Schindlers Grab. Unter ihnen ist auch Emilie Schindler. Im Rollstuhl sitzend legt sie entsprechend dem jüdischen Brauch einen Stein auf das Grab. Es ist der Moment, in dem sie mit ihrem Mann wieder Frieden schließt. Erzählt sie in der Biografie Ich, Emilie Schindler.
Ich legte einen Kieselstein auf sein Grab und redete in Gedanken mit ihm. Ich weiß nicht, warum du mich verlassen hast. Aber weder mein Alter noch dein Tod können etwas daran ändern, dass wir immer noch verheiratet sind. Vor Gott jedenfalls. Ich habe dir verziehen. Alles verziehen. Im Zeitzeichen erinnerte Wolfram Stahl an Emilie Schindler, die am 22. Oktober 1907 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.